Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen bei Familienradar, dem B&U Eltern-Podcast. Ich bin Walter und mit mir ist wie immer Lisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Eltern kennen, aber oft nicht beim Namen nennen: emotionale Erpressung durch Kinder. Ihr wisst schon, diese Momente, in denen euer Kind sagt, du bist die schlimmste Mama der Welt. Oder dann mag ich dich nicht mehr. Lisa, du hattest letztens ein Erlebnis, das perfekt zu unserem heutigen Thema passt, oder?
Oh ja, Walter. Erst gestern Abend. Meine 8-Jährige wollte unbedingt noch eine Folge ihrer Lieblingsserie schauen, obwohl es schon weit nach der vereinbarten Bildschirmzeit war. Als ich Nein gesagt habe, kam sofort: Mama, du bist so gemein. Die anderen Eltern sind viel netter als du. Ich will zu Papa ziehen. Und weißt du was? Für einen kurzen Moment habe ich tatsächlich überlegt, ob ich nachgeben soll, weil es sich so schlecht angefühlt hat.
Das zeigt schon perfekt, worum es heute geht. Diese Situationen, in denen Kinder meist völlig unbewusst emotionalen Druck aufbauen, um ihre Ziele zu erreichen. Und wir Erwachsene stehen da und fühlen uns schuldig, verunsichert oder sogar verletzt. Das ist völlig normal und menschlich, Lisa.
Genau das ist es. Ich weiß rational, dass ich richtig gehandelt habe, aber emotional hat es mich trotzdem getroffen. Und ich denke, das geht vielen Eltern so. Deshalb freue ich mich riesig auf unser heutiges Gespräch.
Was erwartet euch heute? Wir schauen uns zunächst an, was genau hinter diesem Verhalten steckt. Spoiler: Es ist meist nicht böse Absicht. Dann vertiefen wir, warum Kinder überhaupt zu diesen Strategien greifen und wie wir als Eltern damit umgehen können. Im praktischen Teil geben wir euch konkrete Werkzeuge an die Hand, damit ihr in solchen Momenten souverän und liebevoll reagieren könnt. Und am Schluss beantworten wir typische Elternfragen zu diesem Thema.
Ich bin gespannt, Walter, denn ehrlich gesagt, manchmal fühle ich mich in diesen Situationen wie in einem emotionalen Minenfeld. Man will das Kind nicht verletzen, aber auch nicht nachgeben. Es ist ein schmaler Grat.
Das ist ein wunderbares Bild, Lisa. Und genau diesen schmalen Grat werden wir heute gemeinsam erkunden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, macht es euch gemütlich. Es wird ein spannendes und hoffentlich sehr hilfreiches Gespräch. Also Lisa, lass uns mal ganz am Anfang beginnen. Was ist eigentlich emotionale Erpressung? Der Begriff klingt ja schon ziemlich heftig. Wenn ich das wissenschaftlich betrachte, sprechen wir von einem Verhalten, bei dem eine Person versucht, eine andere dazu zu bringen, etwas zu tun, indem sie emotionalen Druck ausübt. Bei Kindern sieht das oft so aus: Wenn du das nicht machst, mag ich dich nicht mehr, oder dann bin ich traurig, oder eben das, was du erlebt hast. Du bist gemein, andere Eltern sind besser.
Aber ist das wirklich Erpressung? Das klingt so berechnend, als würden Kinder das mit Absicht machen, um uns zu manipulieren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Lisa. Bei Erwachsenen kann emotionale Erpressung durchaus bewusst und manipulativ sein. Bei Kindern ist das in den allermeisten Fällen nicht so. Kinder entwickeln diese Strategien oft unbewusst als natürliche Reaktion auf ihre Bedürfnisse und Frustrationen. Sie testen aus, was funktioniert, ohne dabei zu verstehen, welche Auswirkungen ihr Verhalten auf uns hat.
Ah, das macht schon viel mehr Sinn. Also mehr ein instinktiver Überlebensversuch als ein durchdachter Plan?
Genau. Schauen wir uns das entwicklungspsychologisch an. Die Forschung zeigt uns, dass Kinder erst zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr beginnen, die Perspektive anderer wirklich zu verstehen. Vorher sind sie sehr egozentrisch, nicht aus Egoismus, sondern weil ihr Gehirn noch nicht so weit entwickelt ist. Ein 4-Jähriger, der sagt, du bist doof, meint das in dem Moment ernst, aber er versteht nicht, dass diese Worte verletzen können.
Das ist schon mal sehr beruhigend. Aber warum machen sie es dann überhaupt? Warum greifen Kinder zu diesen emotionalen, sagen wir mal, Strategien?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, es funktioniert oft. Wenn ein Kind merkt, dass Mama oder Papa nachgibt, wenn es weint oder dramatische Aussagen macht, dann wird es diese Strategie wieder verwenden. Das ist ganz normales Lernverhalten. Zweitens haben Kinder oft noch nicht die Worte oder die emotionalen Fähigkeiten, um ihre Bedürfnisse anders auszudrücken. Du bist gemein, ist vielleicht der einzige Weg, wie sie sagen können, ich bin enttäuscht und verstehe nicht, warum ich nicht bekommen kann, was ich will.
Das heißt, sie haben noch keine anderen Werkzeuge im Koffer?
Richtig. Und drittens, und das ist besonders wichtig, Kinder haben sehr intensive Emotionen, aber ihre Fähigkeit zur Emotionsregulation ist noch nicht vollständig entwickelt. Der präfrontale Kortex, der für die Impulskontrolle zuständig ist, reift erst mit etwa 25 Jahren vollständig aus. Ein Kind in einem emotionalen Sturm kann buchstäblich nicht anders, als diese starken Gefühle auszudrücken.
Oh, das erklärt so viel. Lass mich mal ein Beispiel bringen. Neulich im Supermarkt wollte mein Sohn unbedingt Süßigkeiten. Als ich Nein gesagt habe, hat er sich auf den Boden geworfen und geschrien, »Du liebst mich nicht. Alle anderen Kinder bekommen Süßigkeiten.« Ich war so peinlich berührt und habe fast nachgegeben.
Das ist ein perfektes Beispiel, Lisa. Schauen wir mal, was da passiert ist. Dein Sohn hatte ein starkes Bedürfnis. Er wollte die Süßigkeiten. Als du Nein gesagt hast, war er enttäuscht und frustriert. Diese Gefühle waren für ihn überwältigend und er hatte keine andere Strategie, um damit umzugehen, als sie laut und deutlich auszudrücken. Du liebst mich nicht, war seine Art zu sagen. Ich fühle mich schlecht und ich möchte, dass sich das ändert.
Und die Tatsache, dass es mir peinlich war und ich nachgeben wollte, war genau das, was er unbewusst erreichen wollte?
Nicht ganz. Er wollte nicht, dass es dir peinlich ist. Er wollte einfach die Süßigkeiten und hat gespürt, dass du auf seine emotionale Reaktion reagierst. Kinder sind unglaublich gut darin, unsere emotionalen Knöpfe zu finden. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie sehr sensibel für die Stimmungen ihrer Bezugspersonen sind. Das ist evolutionär sinnvoll. Ein Kind, das gut lesen kann, wie es den Erwachsenen geht, hat bessere Überlebenschancen.
Das ist ja faszinierend. Also sind Sie wie kleine emotionale Detektive?
Das ist ein schönes Bild. Ja, Sie scannen permanent unsere Gesichter, unsere Körpersprache, unseren Tonfall. Und wenn Sie merken, dass bestimmte Verhaltensweisen eine starke Reaktion auslösen, sei es Nachgeben, Schuldgefühle oder auch Wut, dann speichern Sie das ab. Nicht bewusst, aber es prägt Ihr Verhalten.
Aber Walter, ist das dann nicht doch Manipulation, auch wenn Sie es nicht bewusst machen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, Lisa. Ich würde sagen, es ist ein Lernprozess. Kinder lernen durch Versuch und Irrtum, wie die Welt funktioniert und wie sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Wenn wir es Manipulation nennen, dann klingt das so, als wären sie kleine Strategen, die uns bewusst austricksen wollen. Tatsächlich ist es aber ein natürlicher Entwicklungsschritt. Sie lernen, was funktioniert und was nicht.
Das macht Sinn. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe als Eltern, ihnen zu zeigen, was funktioniert und was nicht, richtig?
Absolut. Wir sind ihre wichtigsten Lehrmeister in Sachen emotionale Kommunikation. Wenn wir konsistent und liebevoll auf emotionale Erpressungsversuche reagieren, lernen sie, dass diese Strategie nicht zum gewünschten Erfolg führt. Gleichzeitig können wir ihnen bessere Strategien beibringen, aber dazu kommen wir später noch ausführlich.
Ich muss sagen, das entlastet mich schon sehr. Zu wissen, dass es ein normaler Entwicklungsschritt ist und nicht bedeutet, dass ich etwas falsch gemacht habe oder mein Kind böse ist.
Das ist genau der richtige Gedanke, Lisa. Und hier kommt auch das Bund-U-Prinzip ins Spiel. Statt das Verhalten als Problem zu sehen, schauen wir es als eine Fähigkeit an, die das Kind noch lernen muss, nämlich die Fähigkeit, seine Bedürfnisse angemessen zu kommunizieren und mit Frustrationen umzugehen. Das ist der goldene Strang unseres Gewebes. Talente entdecken statt Probleme bekämpfen.
Walter, ich merke, dass ich das Thema schon ganz anders betrachte. Aber lass mich mal eine typische Elternsorge ansprechen. Wenn ich nicht auf diese emotionalen Ausbrüche eingehe, mache ich mein Kind dann nicht unglücklich? Oder noch schlimmer, beschädige ich unsere Beziehung?
Das ist die Kernfrage, die sich fast alle Eltern stellen, Lisa. Und diese Sorge ist völlig verständlich, weil sie aus unserer Liebe zu unseren Kindern kommt. Aber hier müssen wir zwischen kurzfristigem Unbehagen und langfristigem Nutzen unterscheiden. Wenn wir ständig nachgeben, um das Kind nicht zu enttäuschen, vermitteln wir ihm unbewusst eine sehr problematische Botschaft.
Nämlich welche?
Zum einen, deine Gefühle sind so bedrohlich und überwältigend, dass ich alles tun muss, um sie zu vermeiden. Zum anderen, du bekommst, was du willst, wenn du nur genug emotionalen Druck aufbaust. Beides sind Botschaften, die dem Kind langfristig nicht helfen. Tatsächlich zeigt die Forschung, dass Kinder, die keine klaren, liebevollen Grenzen erleben, oft ängstlicher und unsicherer werden.
Weil sie spüren, dass die Erwachsenen nicht wirklich die Kontrolle haben?
Genau. Kinder brauchen das Gefühl, dass da Erwachsene sind, die kompetent und verlässlich sind, die wissen, was gut für sie ist und die auch in emotionalen Stürmen ruhig bleiben können. Wenn wir bei jedem «Du bist gemein» einknicken, dann signalisieren wir Unsicherheit und Überforderung. Das macht Kinder nicht glücklicher, sondern verunsicherter.
Das macht Sinn. Aber wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen einem echten Bedürfnis und einem Erpressungsversuch? Manchmal ist mein Kind ja wirklich traurig oder enttäuscht.
Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, Lisa. Schauen wir uns das genauer an. Ein echtes Bedürfnis zeigt sich meist so: Das Kind kann seine Gefühle benennen, ist bereit, über Alternativen zu sprechen und akzeptiert auch ein Nein, auch wenn es enttäuscht ist. Ein Erpressungsversuch hingegen ist oft dramatischer, fordert sofortige Erfüllung und wird mit Drohungen oder Vorwürfen verbunden. Aber, und das ist wichtig, hinter beiden kann ein echtes Bedürfnis stehen.
Kannst du das an einem Beispiel erklären?
Gerne. Nehmen wir an, dein Kind möchte länger aufbleiben. Echtes Bedürfnis könnte sich so anhören: Mama, ich bin noch gar nicht müde. Kann ich bitte noch eine halbe Stunde länger aufbleiben? Wenn du Nein sagst, ist es enttäuscht, akzeptiert aber letztendlich. Ein Erpressungsversuch hingegen: Wenn ich jetzt ins Bett muss, kann ich morgen in der Schule nicht aufpassen und bekomme schlechte Noten. Willst du, dass ich schlechte Noten bekomme?
Oh ja, die zweite Version kenne ich. Da wird gleich mit Schuldgefühlen und Zukunftsängsten gearbeitet.
Richtig, aber hier ist das Entscheidende. In beiden Fällen hat das Kind dasselbe Grundbedürfnis. Es möchte länger wach bleiben. Der Unterschied liegt in der Kommunikationsstrategie. Und unsere Aufgabe ist es, auf das dahinterliegende Bedürfnis einzugehen, aber die problematische Kommunikationsstrategie nicht zu belohnen.
Das heißt, ich kann empathisch sein für das Bedürfnis, aber trotzdem bei meiner Grenze bleiben?
Absolut. Das ist der grüne Strang im Bundu-Prinzip: Respekt zeigen. Wir nehmen die Gefühle des Kindes ernst, ohne deshalb unsere Entscheidung zu ändern. Du könntest zum Beispiel sagen: Ich verstehe, dass du gerne länger aufbleiben möchtest. Es ist schwer, wenn man sich noch nicht müde fühlt. Trotzdem ist jetzt Schlafenszeit, weil dein Körper den Schlaf braucht.
Das klingt schon viel besser als jetzt ist Schlafenszeit, Punkt. Aber Walter, was ist denn mit wiederholten Verhaltensmustern? Ich habe das Gefühl, manche Kinder werden richtig kreativ mit ihren emotionalen Strategien.
Oh ja, Kinder können unglaublich erfinderisch sein. Das liegt daran, dass sie ständig dazulernen und neue Strategien ausprobieren. Wenn die alte Methode nicht mehr funktioniert, entwickeln sie neue. Das ist eigentlich ein Zeichen von Intelligenz und Anpassungsfähigkeit, auch wenn es für uns Eltern anstrengend sein kann.
Lass mich mal ein Beispiel aus meinem Alltag erzählen. Meine Tochter hat eine Phase durchgemacht, wo sie vor jeder Schule Bauchschmerzen hatte. Zuerst habe ich mir Sorgen gemacht und sie zu Hause gelassen. Nach ein paar Mal habe ich gemerkt, dass die Bauchschmerzen immer dann kamen, wenn Mathe auf dem Stundenplan stand. War das emotionale Erpressung?
Das ist ein faszinierendes Beispiel, Lisa, weil es zeigt, wie komplex diese Situationen sein können. Die Bauchschmerzen waren wahrscheinlich durchaus real. Stress und Angst können echte körperliche Symptome auslösen. Gleichzeitig hat deine Tochter gelernt, dass diese Symptome zu einer Befreiung von einer unangenehmen Situation führen. Das ist nicht bewusste Manipulation, sondern ein unbewusster Lernprozess.
Also war sie nicht krank, aber auch nicht gesund?
Ihre Angst vor Mathe war echt und hat echte Symptome ausgelöst, aber das Verhalten, zu Hause zu bleiben, hat das eigentliche Problem nicht gelöst, sondern eher verstärkt. Hier wäre es wichtig gewesen, sowohl die Angst ernst zu nehmen, als auch eine langfristige Lösung zu finden, die nicht das Vermeiden beinhaltete.
Was hätte ich besser machen können?
Du könntest die Bauchschmerzen anerkennen. Ich glaube dir, dass dein Bauch weh tut. Manchmal tut uns der Bauch weh, wenn wir uns Sorgen machen. Dann könntet ihr gemeinsam schauen, was die Sorge auslöst und wie ihr damit umgehen könnt. Vielleicht zusätzliche Matheunterstützung, ein Gespräch mit der Lehrerin oder Entspannungstechniken für den Morgen.
Das macht total Sinn. Also das Problem angehen, nicht das Symptom vermeiden.
Genau. Und hier kommt wieder das Bund-U-Prinzip ins Spiel. Statt das Problem der Bauchschmerzen zu bekämpfen, schauen wir die Fähigkeit, die deine Tochter lernen könnte, mit Matheangst umgehen, Hilfe holen, wenn sie etwas nicht versteht, oder Bewältigungsstrategien für schwierige Situationen entwickeln.
Walter, ich muss gestehen, manchmal fühle ich mich auch manipuliert, wenn mein Kind diese emotionalen Strategien anwendet. Ist das normal?
Das ist völlig normal und auch völlig menschlich, Lisa. Diese Gefühle entstehen, weil emotionale Erpressung, auch die unbewusste, darauf abzielt, starke Gefühle in uns auszulösen. Schuldgefühle, Mitleid, Verwirrung, manchmal auch Wut. Diese Reaktionen sind automatisch und haben oft mit unseren eigenen Erfahrungen in der Kindheit zu tun.
Inwiefern?
Wenn wir selbst als Kinder gelernt haben, dass emotionale Dramatik zu Aufmerksamkeit oder Nachgeben führt, dann reagieren wir als Erwachsene oft besonders stark darauf, entweder mit Nachgeben oder mit Gegenwehr. Es ist, als würden alte Knöpfe in uns gedrückt. Die gute Nachricht ist, wenn wir das verstehen, können wir bewusster reagieren.
Das heißt, ich darf diese Gefühle haben, muss aber nicht automatisch darauf reagieren?
Richtig, du darfst dich manipuliert fühlen, ohne manipuliert zu sein. Du darfst Schuldgefühle haben, ohne schuldig zu sein. Diese Gefühle sind Informationen über dein inneres Erleben, aber sie müssen nicht deine Entscheidungen bestimmen. Das ist der blaue Strang im Bundu-Prinzip, Achtsamkeit üben. Wir nehmen wahr, was in uns vorgeht, ohne sofort zu reagieren.
Das ist schon sehr entlastend. Aber wie schaffe ich es denn, in dem Moment ruhig zu bleiben, wenn mein Kind sagt: Du bist die schlimmste Mama der Welt.
Das ist die Millionen-Dollar-Frage, Lisa. Hier hilft uns die Neurodeeskalation. In solchen Momenten ist unser eigenes Nervensystem aktiviert. Wir sind in einer Art Alarmzustand. Der erste Schritt ist immer die Selbstregulation. Tief durchatmen, innerlich einen Schritt zurücktreten und sich daran erinnern. Das ist ein Kind in einer emotionalen Krise, nicht mein persönlicher Feind.
Und dann?
Dann können wir dem Kind signalisieren, dass wir präsent und ruhig sind, ohne auf die Provokation einzugehen. Zum Beispiel: Ich höre, dass du sehr wütend bist. Ich bleibe hier bei dir, bis es dir besser geht. Keine Diskussion über die Berechtigung der Aussage, keine Gegenvorwürfe, einfach ruhige Präsenz.
Walter, ich glaube, jetzt sind wir bei dem angekommen, worauf alle Eltern warten. Was können wir konkret tun? Ich habe das Gefühl, ich verstehe das Thema jetzt viel besser, aber ich brauche praktische Werkzeuge für den Alltag.
Das verstehe ich gut, Lisa. Lass uns 5 konkrete Strategien durchgehen, die Eltern sofort anwenden können. Diese basieren alle auf dem Bundu-Prinzip und haben sich in der Praxis bewährt.
Perfekt, ich bin gespannt.
Tipp Nummer 1, die Gefühlsübersetzung. Wenn dein Kind emotional erpresst, übersetzt die Botschaft ins Normale. Aus «Du bist gemein» wird «Ich bin enttäuscht». Aus «Du liebst mich nicht» wird «Ich fühle mich gerade nicht geliebt». Diese Übersetzung machst du zunächst für dich selbst, um nicht persönlich getroffen zu sein. Dann spiegelst du dem Kind wieder, was du hörst.
Kannst du das an einem konkreten Beispiel zeigen?
Gerne. Stell dir vor, dein Kind sagt: «Du bist die schlimmste Mama der Welt. Alle anderen Mamas sind viel netter». Statt zu antworten: «Das ist nicht wahr, ich tue alles für dich», übersetzt du innerlich: «Mein Kind ist frustriert und enttäuscht». Dann sagst du: «Ich höre, dass du sehr enttäuscht bist und dich gerade nicht fair behandelt fühlst. Das ist ein schweres Gefühl».
Das nimmt dem Ganzen schon die Schärfe, oder? Statt eines Angriffs höre ich ein Hilfesignal.
Genau. Und das Kind fühlt sich verstanden, ohne dass du nachgeben musst. Du anerkennst das Gefühl, aber nicht die Strategie.
Und was passiert dann? Beruhigt sich das Kind dadurch?
Oft schon, aber nicht immer sofort. Manche Kinder eskalieren zunächst noch mehr, weil sie testen, ob du bei deiner ruhigen Haltung bleibst. Das ist normal. Wichtig ist, dass du konsistent bleibst. Du nimmst die Gefühle ernst, aber änderst nicht deine Entscheidung. Tipp Nummer 2. Die Bedürfnisdetektivmethode. Hinter jeder emotionalen Erpressung steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Werde zum Detektiv und finde heraus, was dein Kind wirklich braucht. Oft ist es nicht das, was es oberflächlich fordert.
Wie geht das konkret?
Du fragst dich, was könnte mein Kind gerade brauchen? Aufmerksamkeit, Autonomie, Sicherheit, Verbindung? Dann bietest du eine Alternative an, die das Bedürfnis erfüllt, ohne der Erpressung nachzugeben.
Lass mich das mal an meinem Supermarktbeispiel durchspielen. Mein Sohn wollte Süßigkeiten und hat gesagt, du liebst mich nicht. Was könnte das wahre Bedürfnis sein?
Vielleicht war es Hunger, vielleicht das Bedürfnis nach etwas Besonderem, vielleicht auch einfach der Wunsch nach mehr Mitbestimmung beim Einkaufen. Du könntest sagen, du wünschst dir etwas Leckeres. Ich verstehe das. Was könnten wir stattdessen machen? Soll ich dir einen Apfel aufschneiden, wenn wir zu Hause sind? Oder möchtest du aussuchen, welches gesunde Essen wir heute kochen?
Ah, ich gebe ihm das Gefühl von Mitbestimmung und biete trotzdem eine gesunde Alternative.
Richtig, du erfüllst das dahinterliegende Bedürfnis nach Autonomie und etwas Besonderem, ohne bei der ungesunden Forderung nachzugeben. Tipp Nummer 3, die Broken Record Technik mit Empathie. Wiederhole ruhig deine Botschaft angereichert mit Verständnis für die Gefühle des Kindes. Lass dich nicht in Diskussionen hineinziehen oder zu Rechtfertigungen verleiten.
Das klingt fast ein bisschen stur?
Kann sein, aber es ist liebevoll stur. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Dein Kind will nicht ins Bett und sagt, alle anderen dürfen länger aufbleiben, du bist unfair. Deine Antwort, ich verstehe, dass du enttäuscht bist. Trotzdem ist jetzt Schlafenszeit. Kind, aber Lukas darf bis 10 Uhr Fernsehen. Du, es ist schwer, wenn andere Kinder andere Regeln haben. Bei uns ist jetzt Schlafenszeit. Kind, das ist unfair. Ich hasse dich. Du bist richtig wütend, ich verstehe das. Trotzdem ist jetzt Schlafenszeit.
Ich wiederhole also im Grunde immer dasselbe, aber erkenne dabei die Gefühle an?
Genau. Du bleibst wie ein Fels in der Brandung, verlässlich und ruhig, aber trotzdem empathisch. Das Kind lernt, Mama versteht mich, aber diese Grenze ist nicht verhandelbar.
Und wenn das Kind immer weitermacht?
Dann bleibst du dabei, aber verlässt eventuell den Ort der Diskussion. Ich sehe, du bist sehr aufgebracht. Ich bin im Wohnzimmer, wenn du bereit bist, ins Bett zu gehen. Wichtig, du gehst nicht wütend weg, sondern ruhig und mit der klaren Botschaft, dass die Grenze bestehen bleibt. Tipp Nummer 4. Die präventive Kommunikation. Viele emotionale Erpressungsversuche entstehen, weil Kinder sich nicht gehört oder verstanden fühlen. Führe regelmäßige Herzensgespräche, in denen dein Kind seine Bedürfnisse und Frustrationen ausdrücken kann, bevor sie explodieren.
Wie könnte das aussehen?
Zum Beispiel ein wöchentliches Familienmeeting oder täglich 10 Minuten vor dem Schlafengehen, wo jeder sagen kann, was ihn beschäftigt. Du fragst, wie ging es dir heute? Gibt es etwas, womit du nicht zufrieden warst? Was wünschst du dir für morgen?
Das ist wie ein emotionales Ventil?
Richtig. Wenn Kinder wissen, dass sie regelmäßig gehört werden, müssen sie nicht zu dramatischen Mitteln greifen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Du könntest auch sagen, ich merke, du bist oft unzufrieden mit unseren Medienregeln. Lass uns am Sonntag in Ruhe darüber sprechen und schauen, ob wir etwas anpassen können.
Das gibt dem Kind das Gefühl, ernst genommen zu werden, ohne dass ich sofort nachgeben muss.
Genau. Und oft stellt sich heraus, dass hinter den dramatischen Forderungen sehr vernünftige Wünsche oder Sorgen stecken, die sich gut besprechen lassen. Tipp Nummer 5. Die lösungsorientierte Umlenkung. Wenn dein Kind emotional erpresst, lenke den Fokus von dem Problem auf mögliche Lösungen. Mach das Kind zum Partner bei der Lösungsfindung.
Wie funktioniert das?
Statt zu diskutieren, ob die Forderung berechtigt ist, fragst du, ich sehe, das ist dir wichtig. Wie könnten wir das lösen? Oder was wäre ein fairer Kompromiss? Das Kind wird vom Fordernden zum Lösungsfinder.
Gib mir ein konkretes Beispiel.
Dein Kind sagt, ihr seid unfair, ich will auch ein Handy wie alle anderen. Statt zu argumentieren, du bist noch zu jung, sagst du, du wünschst dir mehr Freiheit und Kontakt zu Freunden. Das kann ich verstehen. Lass uns überlegen, was könntest du zeigen, dass du bereit für mehr Verantwortung bist? Und welche Alternativen gibt es, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben?
Das Kind muss dann selbst nachdenken, statt nur zu fordern.
Richtig. Du könntest sogar ein kleines Projekt daraus machen. Lass uns zusammen einen Plan machen, wie du Schritt für Schritt zeigen kannst, dass du bereit für ein Handy bist. Was denkst du, welche Dinge wichtig sind? Das Kind wird vom Gegner zum Verbündeten.
Walter, diese Tipps sind wirklich praktisch. Aber ich muss ehrlich sagen, das klingt alles sehr überlegt und ruhig. Was ist, wenn ich selbst gerade einen schlechten Tag habe und nicht so gelassen reagieren kann?
Das ist eine so wichtige Frage, Lisa. Niemand von uns ist immer der perfekte, gelassene Elternteil. Es gibt Tage, da sind wir müde, gestresst oder haben einfach keine Geduld mehr. Das ist völlig normal und menschlich.
Und was dann?
Dann dürfen wir das auch kommunizieren, aber nicht das Kind dafür verantwortlich machen. Du könntest sagen, ich merke, ich bin gerade selbst sehr angespannt und kann nicht gut mit deiner Wut umgehen. Lass uns beide erstmal durchatmen und dann nochmal reden. Das ist ehrlich und zeigt dem Kind, dass auch Erwachsene Gefühle haben.
Und wenn ich doch mal ungerecht reagiert habe, wenn ich mich von der emotionalen Erpressung habe mitreißen lassen und geschimpft oder nachgegeben habe?
Dann entschuldigst du dich. Es tut mir leid, dass ich vorhin so laut geworden bin. Du warst frustriert und ich bin auch frustriert geworden. Das war nicht okay von mir. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Das zeigt dem Kind, dass Fehler menschlich sind und dass man sie wieder gut machen kann.
Das ist sehr entlastend zu hören. Ich dachte immer, ich müsste perfekt sein.
Kinder brauchen keine perfekten Eltern, Lisa. Sie brauchen echte, authentische Eltern, die Fehler machen und daraus lernen. Das ist viel wertvoller als eine perfekte Fassade. Und es lehrt Kinder, dass auch sie nicht perfekt sein müssen.
Das können Eltern also morgen schon ausprobieren. Diese 5 Strategien?
Absolut, aber mit einer wichtigen Einschränkung, es braucht Übung und Geduld. Die erste Reaktion wird wahrscheinlich nicht perfekt sein und das Kind wird die neuen Grenzen testen. Das ist normal. Wichtig ist, dran zu bleiben und sich selbst Zeit zu geben, diese neuen Gewohnheiten zu entwickeln.
Walter, bevor wir zum Schluss kommen, haben mich noch ein paar typische Elternfragen erreicht, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Die erste kommt von Petra, Mutter von 2 Kindern. Meine 6-jährige Tochter sagt neuerdings bei jedem Nein, dann bringe ich mich um. Das macht mir riesige Angst. Ist das normale emotionale Erpressung oder sollte ich mir ernsthafte Sorgen machen?
Das ist eine sehr berechtigte Sorge von Petra und ich kann gut verstehen, dass solche Aussagen Angst auslösen. Bei einer 6-Jährigen sind solche Äußerungen in der Regel noch keine echten Suizidgedanken, sondern dramatische Ausdrücke für überwältigende Gefühle. Kinder in diesem Alter haben oft noch kein vollständiges Verständnis davon, was Tod bedeutet.
Aber man kann es trotzdem nicht ignorieren, oder?
Auf keinen Fall. Auch wenn es wahrscheinlich nur emotionale Erpressung ist, müssen wir es ernst nehmen. Ich würde empfehlen, erstens, ruhig bleiben und nicht in Panik geraten. Zweitens, das Gefühl hinter der Aussage ansprechen. Du fühlst dich gerade so schlecht, dass du nicht mehr leben möchtest. Das muss ein sehr schweres Gefühl sein. Drittens, professionelle Hilfe suchen, wenn solche Aussagen häufiger vorkommen.
Also lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig?
Genau. Und wichtig, trotz der Sorge nicht nachgeben. Die Botschaft muss sein, ich nehme deine schweren Gefühle ernst, aber das ändert nichts an meiner Entscheidung. Lass uns schauen, wie wir dir bei diesen schweren Gefühlen helfen können.
Die zweite Frage kommt von Markus. Mein 10-jähriger Sohn macht mich und meine Ex-Frau gegeneinander aus. Er erzählt mir, bei Mama darf ich das und ihr, bei Papa darf ich das. Wie gehen wir damit um?
Ah, das klassische Divide and Conquer nach einer Trennung. Das ist sehr häufig und zeigt, dass das Kind gelernt hat, die unterschiedlichen Regeln zu seinem Vorteil zu nutzen. Das ist normal und nicht böse, aber es muss angegangen werden.
Was können die Eltern tun?
Kommunikation zwischen den Eltern ist das A und O. Markus und seine Ex-Frau sollten sich über die wichtigsten Regeln absprechen und diese schriftlich festhalten. Nicht alles muss identisch sein, aber Grundsätze wie Bildschirmzeiten, Schlafenszeiten oder Umgang mit Süßigkeiten sollten ähnlich sein.
Und wie reagiert man in der Situation, wenn das Kind sagt, bei Mama darf ich das aber?
Das mag sein, dass es bei Mama andere Regeln gibt. Bei mir gilt diese Regel. Wenn du Fragen dazu hast, können wir mit Mama darüber sprechen. Wichtig, nicht schlecht über den anderen Elternteil reden, aber auch nicht automatisch dir nachgeben.
Frage Nummer 3 von Sandra. Meine 4-jährige Tochter klammert ständig und sagt, Mama, geh nicht weg, sonst bin ich traurig. Ich kann kaum noch das Haus verlassen, ohne dass Drama entsteht. Wie kann ich ihr helfen?
Das ist Trennungsangst, die bei 4-Jährigen noch völlig normal ist. Aber Sandra hat recht, wenn sie spürt, dass da auch emotionale Erpressung mit reinspielt. Das Kind hat gelernt, dass diese Strategie funktioniert, Mama bleibt oder hat zumindest ein schlechtes Gewissen.
Aber man will sein Kind ja auch nicht leiden lassen.
Natürlich nicht, aber hier müssen wir zwischen kurzfristigem Unbehagen und langfristigem Lernen unterscheiden. Die Tochter muss lernen, dass Mama immer wiederkommt und dass sie auch ohne Mama eine Zeit lang zurechtkommen kann. Wenn Sandra ständig bleibt, verstärkt sie die Angst.
Was wäre eine bessere Strategie?
Klare, liebevolle Abschiede. Ich gehe jetzt einkaufen und komme in einer Stunde zurück. Du kannst mit Papa spielen. Wenn du traurig bist, ist das okay. Traurig sein ist erlaubt. Dann gehen und nicht zurückkommen, auch wenn das Kind weint. Die Bezugsperson, die bleibt, kann trösten und ablenken.
Das klingt hart, ist aber wahrscheinlich liebevoller, als ständig zu bleiben?
Richtig, es ist kurzfristig hart, aber langfristig liebevoll, weil das Kind Selbstvertrauen und Sicherheit entwickelt.
Letzte Frage von Thomas. Unser 8-jähriger Sohn nutzt seine ADHS-Diagnose als Ausrede für alles. Ich kann nichts dafür, ich habe ADHS. Wie gehen wir damit um, ohne seine echten Herausforderungen zu ignorieren?
Das ist eine sehr sensible Situation, Thomas. Einerseits ist es wichtig, die echten Herausforderungen von ADHS anzuerkennen, andererseits darf die Diagnose nicht als Freifahrtschein für jedes Verhalten werden.
Wie findet man da die Balance?
Indem man zwischen «das kann ich nicht» und «das ist schwieriger für mich» unterscheidet. ADHS macht vieles schwieriger, aber nicht unmöglich. Du könntest sagen, du hast recht, ADHS macht es für dich schwerer, still zu sitzen. Lass uns überlegen, was dir dabei helfen kann, anstatt dann musst du eben nicht still sitzen.
Also Unterstützung anbieten, aber nicht die Verantwortung abnehmen?
Genau. Das Kind soll lernen. Ich habe besondere Herausforderungen, aber ich kann Strategien lernen, um damit umzugehen. Das ist viel empowernder als ich kann nichts dafür.
Walter, all diese Fragen zeigen mir, wie komplex das Thema emotionale Erpressung ist. Es gibt so viele Facetten und individuelle Situationen.
Das stimmt, Lisa. Und deshalb ist es auch so wichtig zu betonen, es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Lösungen. Jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Was für eine Familie funktioniert, funktioniert vielleicht für eine andere nicht.
Was ist dann der wichtigste Grundsatz?
Meiner Meinung nach, bleib authentisch und liebevoll, aber auch klar in deinen Grenzen. Kinder brauchen Eltern, die sie lieben, aber auch Eltern, die ihnen Orientierung geben. Diese Balance zu finden, ist ein lebenslanger Lernprozess für Eltern und für Kinder.
Und wenn man mal einen Fehler macht?
Dann ist das menschlich und völlig normal. Wichtig ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen, uns entschuldigen, wenn nötig, und weitermachen. Unsere Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern echte Eltern, die sich bemühen und wachsen.
Das ist eine sehr entlastende Botschaft, Walter, für alle Eltern, die uns zuhören und manchmal denken, sie machen alles falsch.
Wenn ihr euch Sorgen macht, ob ihr alles richtig macht, dann seid ihr wahrscheinlich schon auf dem richtigen Weg. Denn diese Sorge zeigt, dass euch eure Kinder wichtig sind. Und das ist die wichtigste Grundlage für eine gute Beziehung.
Walter, das war wieder ein unglaublich reichhaltiges Gespräch. Ich merke, wie sich meine Sichtweise auf emotionale Erpressung durch Kinder komplett verändert hat. Lass uns doch mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können.
Gerne, Lisa. Also, die wichtigsten Takeaways. Erstens, emotionale Erpressung durch Kinder ist meist keine böse Absicht, sondern ein unbewusster Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen. Kinder entwickeln diese Strategien, weil ihr Gehirn noch nicht vollständig entwickelt ist und sie noch keine besseren Kommunikationswege kennen.
Das hat mir wirklich geholfen, das Verhalten meiner Kinder nicht mehr persönlich zu nehmen.
Zweitens, hinter jedem Erpressungsversuch steckt ein echtes Gefühl und meist auch ein echtes Bedürfnis. Unsere Aufgabe ist es, das Gefühl ernst zu nehmen und das Bedürfnis zu erkennen, ohne der problematischen Strategie nachzugeben.
Die Gefühlsübersetzung fand ich besonders hilfreich. Aus «Du bist gemein» wird «Ich bin enttäuscht».
Drittens, Klare, liebevolle Grenzen zu setzen ist nicht unfreundlich, sondern gibt Kindern Sicherheit und Orientierung. Wenn wir bei jeder emotionalen Eruption nachgeben, verunsichern wir unsere Kinder mehr, als dass wir ihnen helfen.
Das war für mich eine echte Erkenntnis. Grenzen sind Liebe in Aktion.
Viertens, wir dürfen und sollten empathisch auf die Gefühle reagieren, ohne unsere Entscheidungen zu ändern. Ich verstehe, dass du enttäuscht bist und trotzdem bleibt es bei dieser Regel, können gleichzeitig wahr sein.
Und fünftens, es ist völlig normal und menschlich, wenn wir als Eltern manchmal nicht perfekt reagieren. Wichtig ist, dass wir dranbleiben, aus Fehlern lernen und uns entschuldigen, wenn nötig.
Genau. Und ich möchte noch einen sechsten Punkt hinzufügen. Prävention ist besser als Reaktion. Regelmäßige Herzensgespräche, in denen Kinder ihre Bedürfnisse ausdrücken können, verhindern oft emotionale Explosionen.
Das stimmt. Wenn Kinder wissen, dass sie gehört werden, müssen sie nicht zu dramatischen Mitteln greifen.
Für alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen möchten, auf unserer Website bundu.ch findet ihr das komplette Bundu-Prinzip als Leitfaden. Dort erfahrt ihr mehr über die 5 Stränge des Starkgewebes und wie sie euch im Familienalltag unterstützen können.
Und falls ihr konkrete Fragen habt oder euch Austausch mit anderen Eltern wünscht, schreibt uns gerne an podcast@bundu.ch. Wir lesen jede Mail und greifen eure Fragen in zukünftigen Folgen auf.
Wenn euch diese Folge geholfen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, das hilft anderen Eltern, unseren Podcast zu finden. Und teilt die Folge mit anderen Eltern, denen das Thema auch helfen könnte.
Nächste Woche sprechen wir über ein Thema, das in fast jeder Familie mit mehreren Kindern für Herausforderungen sorgt. Geschwisterstreit fair lösen, jedes Kind sehen. Es geht um die Kunst, in Geschwisterkonflikten neutral zu bleiben und jedem Kind gerecht zu werden.
Das wird wieder sehr praxisnah und hoffentlich hilfreich für euren Familienalltag. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit mit euren Kindern, mit all ihren Gefühlen, auch den stürmischen.
Macht's gut und denkt daran, ihr seid nicht allein mit euren Herausforderungen. Jede Familie kämpft mit ähnlichen Themen.
Bis nächste Woche bei Familienradar, eurem Bundu-Eltern-Podcast.
Tschüss!
Das war Familienradar, dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier uns, teil den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.